Heute Abend möchte ich Sie also ein wenig entführen, dass wir uns einiges aus dem Leben der Maria Fjodorowna, ansehen, gestorben 1828, Zarin aller Russen, aller Reußen, aber eine württembergische Prinzessin. Aber ich will ja nicht über eine adlige Dame erzählen, sondern wie Gott eine Frau benutzt hat zu einem ganz besonderen Werkzeug in Russland für viele Gebiete, der Diakonie, der Sozialarbeit und vor allem für die Bibelverbreitung. Das war etwas ganz Ungewöhnliches in Russland und hat zur ersten großen Erweckung ums Jahr 1825 geführt, 3 Jahre vor dem Tod von Maria Fjodorowna. Ich habe ja einige Fotokopien aufgehängt und aufgelegt. Hier haben wir ein Bild von dem Seelsorger der Sophie Dorothee, so hat sie ursprünglich geheißen, Herzogin Sophie Dorothee von Württemberg. Und der Seelsorger war der Zürcher Pfarrer Lavater. Von dem werden wir einiges hören. Es gibt Segensströme, dass Gott Menschen benutzt und Erweckungen schafft. Dass es bei der Maria Fjodorowna zu einem richtigen Jesusglauben kam. Ihr war in schweren Zeiten der Heiland Jesus ganz wichtig geworden. Und sie ließ vom Hofbildhauer Dannecker in Stuttgart, von dem jetzt überall die herrliche Schillerbüste gezeigt wird, großartiger Bildhauer, ließ sie diese Statue fertigen für Zaskoselo, für das Schloss, heute sagt man Puschkin, durch Jesus zum Vater. Es war ihr in einer ganz schweren Zeit ihres Lebens wichtig, dass der Heiland trotz großer Schuld zum Vater führt. Hier noch einmal ein Bild der jungen, begabten Herzogin Sophie Dorothee von Württemberg. Und sonst habe ich noch einige Bilder aufgelegt, wir kommen heute Abend dazu. Also Gott hat sie als Werkzeug benutzt. Wir sprechen viel über Männer, die Gott als Zeugen benutzt. Es gibt 4 Bände, württembergische Väter. Aber die wären das nicht gewesen, was sie waren, wenn sie nicht Mütter gehabt hätten und Frauen, die für sie gebetet haben und sie geleitet haben. Und deshalb ist mir immer wichtig, dass wir auch von den Zeuginnen unseres Gottes sprechen. Was man am Heiland Jesus Christus haben kann, so hätte ich auch heute Abend den kleinen Bericht überschreiben können. Und wie Jesus mit großer, unvorstellbar großer Schuld fertig wird, die aufbricht oft im Alter, dass man bewusst wird, was auch falsch gelaufen ist. Wir wollen ja als Seniorenfreizeit uns auch dem stellen, dass Gott noch an uns arbeitet und einen neuen Schub in unser Leben hineingibt. Auch das können wir bei der Sophie Dorothee lernen. Aber zuerst muss ich Sie entführen in das fremde Russland. Ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, wie fremd uns Russland ist? Wo der Po ist, das wissen wir. Aber wo der Ob läuft, irgendwo, Russland, gell? Jenisei, ja. Wir müssen mal nachdenken. Wir können sagen, wo Lissabon und Barcelona ist, wenn uns jemand eine Europakarte gibt. Aber wo Alma-Ata ist und Omsk, da müssen wir lang suchen. Es ist uns Russland fremder, als es uns oft bewusst ist. Seit Otto dem Großen etwa um 1200 ist die europäische Politik nach dem Süden gerichtet gewesen, Italien. Und Russland war ausgeblendet, Man hat Angst gehabt, der Mongolensturm um 1200 war von Osten gekommen. 1241 die furchtbare Schlacht, als bei Liegnitz die deutschen Ritterheere niedergemäht wurden von den Mongolen. Aber die Angst war doch da bis zum Zweiten Weltkrieg. Die Kosaken kommen und die hat man so wie Mongolen gesehen. Die Gefahr, gell, hier kommen die asiatischen Horden. Und ein klein wenig müssen unsere, klein wenig ist viel zu wenig, unsere lieben Geschwister aus Russland, die stellvertretend für uns so viel erleiden mussten, weil sie deutschstämmig waren, büßen, dass man bei uns sagt, das sind Russen. Und sie gar nicht als Volksgenossen ansieht, als Deutschstämmige. Alles Russische war und ist uns fremd durch Wirtschaftsbeziehungen, durch Besuche, durch Forschungsreisen. Alexander von Humboldt war sogar Lateinamerika bekannt, aber von Russland hat man bloß gewusst, Schlacht bei Beresina und dass die glorreiche napoleonische Armee untergegangen ist und bloß noch ein Zwanzigstel zurückkam, schwer versehrt. Und ähnlich war es mit den Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Angst vor dem Osten. Wir sagen heute noch, manchmal, wir sind versucht zu sagen, Thüringen und Sachsen ist der Osten. Und Slowakei, das ist Osteuropa, gell? Polen. Und das ist Mitteleuropa. Wir haben gar keine Vorstellung, dass bis zum Ural eigentlich Europa geht. Also ich wollte das nur sagen, es ist uns fremd. Uns sind die russischen Schriftsteller lange Zeit fremd geblieben. Aber das ganze russische Wesen ist uns fremd geblieben. Diese Mutterbeziehung zur eigenen Mutter und zu Mütterchen Erde und zu Mütterchen Wolga ist elementare Beziehung. Für keinen Schwaben ist der Neger so eine Muttergestalt, gell? Und für Badner nicht unbedingt der Rhein, wie für den Russen die Wolga, unsere Wolga. Also ein fremdes Land und nicht ohne Grund hat Peter der Große Anschluss gesucht seines großen Reiches an den Westen. Er wollte Russland öffnen für Westeuropa. Er war ja als Schiffszimmermann in Holland in die Lehre gegangen, hat England gekannt, Frankreich, Deutschland und wollte sein zurückgebliebenes Reich anschließen an die Entwicklung Europas. Er war der Erste, der Siedler, vor allem dann aus der Pfalz, aus Baden, aus Württemberg, in sein Reich geholt hat. Und seine Nachfolgerin, die Katharina der Große, hat dann erst recht die Siedler aus Süddeutschland in ihr neu erworbenes Land geholt. Die Katharina der Große hat ja über 3 Jahrzehnte regiert und hat durch ihren Geliebten Potjemkin, den Fürsten von Taurien, das ganze Südrussland erobern lassen, das noch damals unter türkischer Herrschaft war. Und dann hat sie Siedler aus Süddeutschland hereingeholt ins Land, versprochen 100 Jahre Steuerfreiheit und eure Söhne müssen nicht zum Militär. Das ist alles gar nicht unbedingt eingehalten worden, aber in den Zeiten, da hier im Großherzogtum Baden und besonders in Württemberg die Leute unter einer wahnsinnigen Steuerlast schmachteten, war das eine Aussicht. Endlich, da können wir Land aufbrechen, guten Boden und können siedeln. Und so sind Zehntausende ausgesiedelt den weiten Weg von Ulm in den Ulmer Schachteln über die Donau bis nach Ismail, dem letzten Hafen, und dann zu Fuß durch Bessarabien bis hinüber nach Katharinenfeld in Georgien. Unvorstellbare Leiden haben sie auf sich genommen, um Südrussland zu besiedeln. Ich durfte ja ein paar Mal Reisen machen, den Dnieper hinunter und die Wolga, und habe mir eine Karte vom Institut für Auslandsbeziehungen besorgt mit den alten deutschen Namen dieser Städte und Dörfer in Südrussland. Und da hatten wir auch Leute dabei, die sagten, ach, Oma hat immer gesprochen von Katharinenfeld und hier ist Franzfeld und all diese Orte, in denen deutsche Kultur und deutsche Frömmigkeit nach Russland exportiert wurde. Aber ich habe angefangen von Peter dem Großen, der sein Reich öffnen wollte für den Anschluss an Europa. Und mit dieser Bewegung kam es dann auch, dass man für die Zaren Gemahlinnen gesucht hat aus deutschen Fürstenhäusern. Die Katharina die Große, die bis 1796 regiert hat, im großen Gang der Weltgeschichte ist das vorgestern, das ist noch gar nicht lang her, gell? Die hat große Sorge gehabt, wer denn einmal ihr Reich, das sie so zu Ehren gebracht hat, recht regieren kann. Sie hat ja ihren eigenen Ehemann um die Ecke bringen lassen und hat dann weiter regiert als Zarin und hat, man weiß noch nicht mal, ob aus dieser Ehe mit ihrem Ehemann, den sie um die Ecke hat bringen lassen, einen Sohn gehabt, den Paul oder russisch Pavel. Untersetzte Gestalt, beinahe viereckiger Kopf. In den Büsten, die in Museen von Petersburg zu sehen sind, sieht man, der war geistig nicht ganz in Ordnung. Schwäbisch gesagt, bei dem hat es unter der Kapp nicht ganz gestimmt. Okay. Und deshalb hat die Katharina überlegt, wen kann ich denn ihm geben? Er wollte gar nicht heiraten. Er wollte immer den Friedrich den Großen imitieren. Er ist mit dem Dreispitz wie Friedrich der Große rumgelaufen und wie mit einer preußischen Uniform und wollte immer Soldaternes spielen. Das war ihm wichtig. Heiraten, das war ihm nicht so wichtig. Aber die Katharina hat Wert darauf gelegt, heiratet doch so eine Prinzessin von Hessen. Und leider ist die sehr jung gestorben, bevor ein männlicher Nachkomme geboren wurde. Und da fiel die Wahl der Katharina auf die württembergische Prinzessin Sophie Dorothee. Sie stand schon mal zur Debatte ein paar Jahre vorher, bevor der Pavel diese Hessenprinzessin geheiratet hat. Aber damals war die Sophie Dorothee erst 12 Jahre alt. Und da hat Katharina gesagt, sie ist entschieden zu jung. Also alles, was geht, aber das nicht. Aber dann, als die erste Ehefrau von Paul gestorben war, jawohl, das wird die ideale Frau. Ich lese Ihnen gerade ein paar Sätze aus dem Brief, den sie geschrieben hat. Ich bin leidenschaftlich eingenommen für die bezaubernde Prinzessin. Leidenschaftlich im wahrsten Sinn des Wortes. Sie ist gerade so, wie man sich eine Zarin wünscht. Sie ist schlank wie eine Nymphe. Ihre Gesichtsfarbe ist weiß mit einem leichten Inkarnat einer Rose. Sie ist von hohem Wuchs und hat doch erfreuliche Fülle. Im Gang hat sie eine Leichtigkeit. Aus ihrem Gesicht sprechen Milde, Herzensgüte und Aufrichtigkeit. Alle sind von ihr entzückt. Wer sie nicht liebt, ist selbst im Unrecht. Man rühmt ihre Schönheit und ihre Manieren. Sie wird gewiss eine Macht über das Herz ihres Gemahls haben. Und sie wird von dieser Macht unstreitig Gebrauch machen. Also, so ein Lob, gell, das täten wir für unsere Enkel auch wünschen. Gell. Wie eine Nymphe, schön, bezaubert, manieren. Ihr Vater, der Friedrich Eugen, war in russischen Diensten als General und dann ist sie in Stettin geboren, aufgewachsen, in Treptow an der Rega, aber dann wurde ihr Vater Friedrich Eugen der Regent des kleinen württembergischen Besitztums Mömpelgard oder Montbéliard bei Besançon. Und dort im Schloss von Montbéliard ist sie aufgewachsen und dort hat schon der Pfarrer Lahrvater entscheidende Einflüsse gehabt. Der Vater war zwar ein aufgeklärter Prinz, der nicht viel vom Christentum hielt, aber die Mutter, die auch den Namen Dorothee hatte, hat dafür gesorgt, dass ihre Töchter geistlich geprägt werden. Morgen- und Abendandacht gehörten dazu. Fürsorge für die Armen. Die Hofmarschallin hat geschrieben, es ist rührend, wie die jungen Prinzessinnen ihr Taschengeld sparen, um die Ärmsten der Armen in Mömpelgard zu unterstützen. Also von früher Jugend auf wussten sie, sie sind für andere da. Deshalb hat nachher die Katharina die Große mit Recht gesagt, ihre Herzensgüte, ihre Manieren sind zu loben. Allerdings wusste die Maria, bisher heißt es Sophie Dorothee, Entschuldigung, einen Eintrittspreis zahlen dafür, dass sie Zarenfrau wurde. Ein bisschen war sie verkuppelt worden. Friedrich der Große hat seine Finger auch noch drin gehabt in dieser Sache. Aber er hat auch Bedenken gehabt, ob diese Sophie Dorothee die richtige Frau für ihn ist. Nicht wegen der Sophie Dorothee, sondern dieser hochmütige, stolze, oft aufbrausende Großfürst wird einmal Mühe haben, sich auf dem russischen Thron zu behaupten. Es ist zu befürchten, hat Friedrich der Große gesagt, dass er, wie sein Vater eines Tages, gewaltsam ausgeschaltet wird. Aber wie gesagt, der Eintrittspreis war, dass diese evangelisch erzogene Prinzessin orthodox werden musste. Die Religion Russlands ist die orthodoxe Religion. Von uns oft zu Unrecht geschmäht. Die orthodoxe Kirche hat mindestens vieles vom Urchristentum hinübergerettet durch die Wirren des frühen Mittelalters, durch den Mongolensturm. Es ist uns gar nicht bewusst, wie viel Zehntausende von Priestern und Mönchen der stalinistisch-atheistischen Verfolgung zum Opfer gefallen sind. Wir denken immer bloß an die evangelischen Märtyrer. Die orthodoxe Kirche hat auch ihre Opfer gebracht. Eine fromme Kirche. Aber uns sind die Bilder und der Weihrauch und die orthodoxen Gottesdienste und der Singsang der Mönche fremd. Es ist eine Kirche ohne Bibel. Zwar wird bis heute in Altslawisch, das kaum ein Mensch versteht, die Bibel immer wieder gelesen und singend vorgetragen. Aber dem russischen Volk ist eigentlich die Bibel unbekannt, nicht vertraut. Aber die Maria Fjodorowna hat keine Sorge gehabt, orthodox zu werden. Sie wurde schon auf dem Weg nach St. Petersburg unterwiesen ein wenig im orthodoxen Glauben und sie hat die Taufe übernommen und hat von da an den Namen Maria Fjodorowna. Fjodorowna heißt die Tochter des Friedrich, des Fjodor. Man hat ja immer mit zweiten Namen Russland sozusagen den Vaternamen mit dabei. Aber sie hieß jetzt nach der Gottesmutter Maria. Aus der Sophie Dorothee wurde die Maria Fjodorowna. Trotz der Eigentümlichkeiten ihres Ehemanns Paul gab es sowas wie ein Eheglück. Der Paul hat für sich und für seine Frau das Gut Pawlowsk, also das Gut des Paul, vor den Toren von St. Petersburg aufgebaut. Ihr habt drüben auch eine Postkarte mit dem wunderbaren Schloss von Pawlowsk. Und die Sophie Dorothee hat sofort ein kleines Hohenheim aus diesem Palwurst gemacht. Hohenheim ist vor den Toren von Stuttgart, die Landwirtschaft, die Universität, Modelleinrichtung, Schule. Sie hat dort die ersten Leibeigenen befreien lassen. Sie hat Modellgüter angelegt, Schulen für die Kinder der Leibeigenen, Hospitäler. Eine ungeheure diakonische Tätigkeit entwickelt und ihr Mann hat sie gewähren lassen, solange er mit seinen Kompanien auf dem weiten Schlosshof von Pawlowsk da exerzieren konnte. Und vor allem hat sie ihrem Ehemann 10 Kinder geboren. Der älteste war der spätere Zar Alexander Konstantin und dann einer von den jüngeren Kindern war der spätere Zar Nikolaus der Erste. Michael, es gibt ein Michaelsschloss, die hat dann wieder eine württembergische Herzogin geheiratet. Die Großherzogin Marie von Weimar ist auch eine Tochter dieser Maria Fjodorowna gewesen und vor allem unsere württembergische hochgeschätzte Königin Katharina, deren ihr Ehemann, König Wilhelm I., auf dem Roten Berg bei Stuttgart ein Taj Mahal, ein Grabmal da bauen ließ. Ich habe einige da auf dem Schriftentisch nochmal drunter geschrieben, wer die einzelnen Kinder sind. Es war ein nicht ganz ungetrübtes Glück, weil der Paul in seiner Sprödigkeit nebenher eine pockennarbige Geliebte hatte. Immer wieder kehrte er in die Arme seiner Maria Fjodorowna zurück, seiner Sophie Dorothee, die er auch geliebt hat, aber es hat ihm gar nicht gereicht. Deshalb hat er sich eine Mätresse gehalten und musste warten, 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 wie der englische Thronnachfolger. Die Katharina wollte eigentlich nicht abdanken und nicht sterben. Über 30 Jahre lang war sie Zarin, bis sie dann 1796 verblichen ist. Aber sie hat den Finger drauf gehabt und hat sich eigentlich gewehrt gegen die zu fromme Erziehung, die die Maria Fjodorowna ihren Kindern angedeihen ließ. Sie hat eine fromme baltische Baronin von Liefen zur Erziehung vom Konstantin und vom Alexander geholt. Und da hat die große Katharina gesagt, das ist alles viel zu eng. Sie hat gesagt, zu mystisch, zu bigott. Der Alexander muss doch mal Regent werden. Der Paul muss hoffentlich abdanken. Der ist nicht geschaffen zum Zaren. Aber der Alexander, den müssen wir dressieren. Hat sie nicht gesagt, aber im Grunde genommen ging es darum, den Alexander aufzubauen, so wie man heute schon sagt, der englische Thronfolger hoffentlich nicht lang, aber dann kommt vielleicht der Henry dran oder so. Man denkt schon an den Übernächsten. Und so hat die Katharina dran gedacht, der Alexander wird einmal der große Zar werden. Und den lasse ich nicht der frommen Baronin von Liefen, sondern da hole ich einen Schweizer liberalen, aufgeklärten Erzieher de la Haye. Und sie hat den Alexander und den Konstantin der Mutter weggenommen, aus Pawlowsk herausgerissen und mit ein paar Fürstenkindern, darunter auch der Fürst Galizin, dann in Petersburg erziehen lassen. Das war für den Alexander schwierig. Von Geburt an war er schwerhörig, misstrauisch, einsilbig und jetzt noch von der geliebten Mutter weggerissen. Und was soll ich eigentlich glauben? Das, was der Lehrer de la Haye sagt, der Jesus und die Bibel lächerlich macht, oder was meine Mutter mir wichtig gemacht hat, im Schloss von Pawlowsk haben jeden Sonntag schwäbische Gemeinschaftsstunden stattgefunden. Die Freifrau von Gemmingen, die natürlich badischer Adel ist, war eine der Frauen am Hof von Pawlowsk, hat mitgeholfen, Baronin Schubert von Cannstatt. Sie haben mittags, vor allem war eine Frauenstunde, aber die jungen Prinzen und Großherzöge waren auch dabei, Großfürsten. Wenn man heute noch nach Pawlowsk kommt, sieht man in den Bücherschränken Ernst Wahres Christentum in Deutsch und in Russisch, dieses große Erbauungsbuch des frühen Pietismus und vor allem die Bände von Lavater auch Oberlin-Bände, Jung-Stilling, die ganze Erbauungsliteratur Deutschlands war bei der Maria Fjodorowna. Und die Katharina, die Große, hat gesagt, das ist mir alles zu eng, so kommt man nicht durch, man muss auch frei sein. Sie hat ja sich selber einen sehr großzügigen Lebensstil gestattet mit den vielen Liebhabern, die sie gehabt hat. Ist überhaupt interessant, die russische Frömmigkeit kennt bis heute keine oder ganz wenig Ethik, Moral. Das ist nebensächlich. Hauptsache ist Frömmigkeit. Das, was in Deutschland schon seit Karl dem Großen, auch im frühen katholischen Mittelalter drin war, dass eine Moral sich bildet, was die katholischen Orden einen Wert gelegt haben. Schon von Benedikt von Nursia, bete und arbeite, muss schaffen, gell? Also das ist beim russischen Frömmigkeit nicht so drin gewesen. Und deshalb hat die Maria Fjodorowna dafür gesorgt, bei meinen Söhnen soll ein anderer Geist Einfluss haben. Und die Katharina hat es abgebremst. Für die Maria Fjodorowna war es sehr schwer, dass ihre geliebten ältesten Söhne ihr weggenommen wurden. Und sie hat sich dann an ihren Seelsorger, Lavater, gewandt nach Zürich. Und er hat ihr das Lied gewidmet, von dir, o Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz. Von dir, der nichts als lieben kann, voll Dank und voll Erbarmen an. Wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Schütt aus dein Herz in seinen Schoß, denn seine Macht und Güte ist groß. Große Seelsorger hat gewusst, was er der verzweifelten, verzagten Maria Fjodorowna sagen muss. Auch ein Vers von diesem Lied heißt es, ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und freudenleer. Bist du doch meine Zuversicht, bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. Aber es sollte noch dunkler kommen. War nicht bloß das Problem, dass die Söhne weggenommen wurden, dass der Mann immer merkwürdiger wurde, dass sie warten mussten auf die Regentschaft, sondern dass die Maria Fjodorowna klar erkannt hat, es ist gar nicht schlecht, wenn die Katharina lebt und lebt und regiert, denn mein eigener Ehemann ist unfähig, das große russische Reich zu regieren. Es gibt das größte Unglück, wenn er einmal die Regentschaft übernehmen müsste. Und 1796 war es soweit, Katharina stirbt und Paul wird mit großen Ehren als Zar eingesetzt. Und hat sich im Nu zum unbeliebtesten Mann Russlands gemacht. Einfach unfähig, die Fäden dieses großen Reiches zusammenzuhalten. Sodass die Maria Fjodorowna eingeweiht wurde in ein Offizierskomplott gegen den Zaren. Eine Offizierskammeria hat gesagt, der Paul muss weg, wir wollen ihn entmachten, was auch immer kommen mag. Der Paul hat gespürt, dass alle allmählich gegen ihn sind. Er hat in Eile den Michaelspalast, oder man sagt heute das Ingenieursschloss in St. Petersburg bauen lassen, eine richtige Burg in Petersburg, in dem noch in diesem Ingenieursschloss dicke Mauern dafür sorgen, dass er in seinen eigenen Gemächern sicher untergebracht war. Und da ließ er noch die Türen, die zu seiner Familie hinführten, zumauern. Und da geschah es in einer Winternacht 1801, dass die Maria Fjodorowna und ihre Kinder hörten Klirren, Lärm nebenan, wie ihr Ehemann Paul ruft, Hilfe, Hilfe, helft mir doch, lass mich auf. Wie er erstickt, er ist erdrosselt worden, weil er sich gewehrt hat. Man wollte ihn eigentlich bloß in Gefangenschaft führen, in Exil, ihn sicherstellen. Aber er hat sich gewehrt. Und durch die gemauerte Tür hört die Familie, wie der eigene Vater ermordet wird. Und sie wussten von den Plänen, dass er um die Ecke gebracht werden soll. nicht, dass er getötet werden soll. Verstehen Sie, der Zwiespalt, was ist das Beste für das Reich? Und hier ist mein Ehemann, der Vater meiner 10 Kinder. Wir können es uns gar nicht schrecklich genug vorstellen, diese Zerrissenheit gibt in unseren eigenen Ehen Riesenschwierigkeiten, in jeder richtigen Ehe. Und wir haben es auch bei unseren Eltern erlebt, dass da der Haussegen nicht immer bloß gerade hing, gell? Aber diese Verzweiflung ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und Freude, bist du doch meine Zuversicht. Bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. Diese Schuld, von der Verschwörung gegen den Vater gewusst zu haben und doch nichts dagegen zu unternehmen, hat den Alexander den Ersten, diesen ohnehin misstrauischen, eigenbrötlerischen, jungen Zaren, hochgewachsen, gut aussehend. Aber diese Schuld hat ihn lebenslang nicht losgelassen. Und es ist ja bis heute nicht klar, ob er wirklich 1827 gestorben ist, in Taganrog, oder ob er sich einer Büßerschar nach Sibirien angeschlossen hat. Es wurde behauptet, nach der sowjetischen Revolution, der Sarg sei geöffnet worden und seien keine Gebeine im Sarg gewesen. Legende. Man weiß es nicht. Aber es kann gut sein, dass der Alexander von dieser Schuld in den Boden hineingedrückt wurde und all die anderen Kinder, die Maria von Weimar, unsere gute Königin Katharina von Württemberg, der Michael, später der Nikolaus der Erste, hatten, man würde mit der modernen Psychologie sagen, einen Schuldkomplex, den sie abarbeiten wollten durch Gutes tun. Man kann das viele, was die schwäbische Königin Katharina getan hat, mit Bildung, Mädchenbildung. Sie hat 1817 den ersten Turnunterricht eingeführt, 1817 für Mädchen, die ersten Gymnasien für Mädchen, die ersten Hilfslieferungen, die nach Württemberg kamen, Getreidewagen nach den Hungerjahren 1816, 17, kamen von Russland, von der Katharina hergeholt. Gründung der Landesgirokasse, Fürsorgekasse, Hagelversicherungen. Man kann gar nicht alles aufzählen, was die Katharina an Wohltuendem getan hat. Und der große württembergische Landeshistoriker Deckerhauff hat gesagt, man kann es nur psychologisch erklären. Sie wollten durch Gutes tun, ihre Schuld abarbeiten. Anders die Maria Fjodorowna. Wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Schütt aus dein Herz in seinen Schoß. Nicht was ich Gutes tue, macht die Sache recht, sondern er macht's recht, was wir heute Morgen gehört haben, der für meine Sünde gestorben ist. Und da hat sie diese Statue in Auftrag gegeben bei dem Hofbildhauer Dannecker. Durch Jesus zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Ich komme auch nicht, wenn nicht Jesus da ist, der mich zum Vater bringt, mit meiner Schuld. Leider gibt es noch nicht mal mehr den Abguss dieser Statue. Ein Abguss dieser Statue stand in der Stuttgarter Hospitalkirche und ist 1944 beim großen Angriff zerstört worden. Aber wir haben mindestens noch Bilder erhalten von dieser wichtigen Statue. In Pawlowsk und Zarskoje Selo ist sie natürlich auch zerstört worden. Gott führe mich recht, so war es die Bitte gewesen für die Maria Fjodorowna. Aber ich habe gesagt, Gott hat sie als Werkzeug benutzt, nicht bloß darin, dass sie deutlich gemacht hat, man kann mit Jesus auch mit Schuld fertig werden, sondern sie wurde mittelbar zum Werkzeug für die Bibelverbreitung. Sie, die sie die Bibel so lieb gehabt hat, und versucht hat in Pawlowsk ihren Kindern die Bibel lieb zu machen. Sie wurde mittelbar Werkzeug zur Verbreitung der Bibel und zur ersten großen Erweckung in St. Petersburg. Wie kam das? Also 1801 war Paul ermordet worden, Alexander war junger Zar geworden. 1812, wenige Jahre später, wurde Russland überfallen von Napoleon. Die kaiserliche Armee, damals haben viel Württemberg und auch viel Badener in dieser kaiserlichen Armee mitgewirkt, ist eingebrochen in Russland und die Zarengenerale haben das Klügste getan, was man in Russland tun konnte, was sie auch zu Hitlers Zeiten gemacht haben. Lasst sie sich im großen, weiten Raum Russlands verlieren. Kaputt gehen an den eigenen Nachschubproblemen. Aber bei dieser Gelegenheit wurde Moskau zerstört. Und manchmal kam die Kritik der Russen dann schon am Zaren Alexander und an seinen Generalen de Tolly, der aus französischem Adel stammte, Barclay de Tolly. Der Zar hat ihn abgesetzt, um nach außen hin einen zu opfern. Aber mitten in der Verzweiflung, ob das wohl gut ausgeht, ist der Zar eines Morgens etwas niedergeschlagen ins Arbeitszimmer seines engsten Freundes und Geleitsmanns, dem Fürsten Galizin, Golizin geschrieben, aber in Russland spricht man es Galizin aus, gekommen. Und da lag auf dem Schreibtisch des Fürsten Galizin, der ein frommer Mann war, eine Bibel. Der Zar hat seit den Jugendtagen in Pawlowsk keine Bibel mehr in der Hand gehabt. Seine junge Gemahlin, die Elisabeth von Baden, hatte eine Bibel in die Ehe mit eingebracht, aber nur persönlich gelesen. Und da hat der Zar so geblättert und stieß auf den Psalm: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Erschüttert hat er gesagt, mit solchen Worten kann man leben und hoffen. Und hat das Zimmer verlassen, ist mit seiner Equipage ins Schloss gefahren, heutige Ermitage, und hat zu seiner Frau Elisabeth, die Ehe war schon sehr kritisch geworden, hat er gesagt, du hast doch eine Bibel, lass mir deine Bibel lesen. Und von da ab hat er die Bibel so gelesen, dass nach ein paar Jahren, als der Hofrat Jung Stilling von Karlsruhe nach St. Petersburg kam, gesagt hat, die Bibel des Zaren sieht aus wie bei uns ein zerlesenes Schulbuch. Er hat seinen Trost im Wort Gottes in der Bibel gefunden. Und an dem Tag, an dem Napoleon mit seinem Schlitten aus Wilna flüchtend zurück ist, hat Zar Alexander der Erste, der älteste Sohn dieser Maria Fjodorowna, einen Ukas, einen Erlass erlassen, da seine Heilige Majestät, der Zar aller Reußen, aus eigener Erfahrung weiß, was das Wort Gottes, die Bibel, bedeutet, befiehlt er, dass schnellstmöglich eine Bibelanstalt für alle Russen in allen in Russland gebräuchlichen Sprachen und Dialekten gedruckt wird. Wurden selbst orthodoxe Priester einberufen, Erzpriester, Bischöfe, um ein Komitee zu bilden für eine russische Bibelgesellschaft, und Fürst Golizin, dieser Freund, bei dem der Zar die Bibel gefunden hatte, wurde Präsident der Bibelgesellschaft. Und es wurden im Nu 70.000 Bibeln gedruckt, was ganz Neues in Russland. Bei uns war ja durch die Reformation, durch die Erfindung Gutenbergs, die Bibel sehr früh in viele Häuser und Gemeinden gekommen. In Russland war eine ganz neue Entdeckung. Wir werden morgen Abend noch etwas hören, wie dann das dazu führte, die Stundisten, die mit der Bibel lebten, die plötzlich in Russland Stunden abhielten, wie das hineingeschwappt hat in die russische Frömmigkeit und die russische Frömmigkeit verändert hat. Heute bloß noch so viel. Der Zar hat gesagt, das genügt ja gar nicht, eine Bibel. Wir brauchen Verkündiger des Evangeliums. Und seine Mutter hat ihn darin bestärkt. Die russischen Priester, die kennen eigentlich nicht die Bedeutung der Predigt. Sie kennen nicht die Bedeutung der Bibel und nicht die Bedeutung der Predigt. Aber du musst aufpassen, du kannst nicht einfach katholische Priester, irgendwelche Jesuiten herholen. Du musst sehen, dass du Leute holst, die so von den Orthodoxen akzeptiert werden. Wie wär's denn, wenn wir an die Malteserkapelle in Petersburg Pfarrer berufen würden? Das muss ich Ihnen erklären. Der Paul, dieser etwas vierschrötige, beinahe verrückte Zar, hat sich immer gebrüstet, dass er eines Tages Großmeister des Malteserordens wurde. Auf allen Darstellungen sieht man ihn mit dem Malteserkreuz. Ich habe hier auch eine Kopie, die ihn mit der Kopfbedeckung der Malteser zeigt. Und er hat eine wunderbare Kapelle in Petersburg bauen lassen, die Malteserkapelle. Obwohl es gar keine Malteser in Petersburg gab, aber er wollte als Großmeister Malteser in dieser Kirche auftreten. Wenn Sie mal nach Petersburg kommen, ich rate Ihnen, müssen Sie unbedingt die Malteserkapelle sehen, wunderbar wiederhergestellt, mit aller Herrlichkeit, mit Gold und Silber. Ich hält das nicht für möglich im armen Russland. Aber welche Pfarrer berufen wir jetzt da? Da hat die Maria Fjodorowna gewusst, es gibt eine Erweckungsbewegung in Bayerisch-Schwaben, der Gegend von Memmingen, Illertissen, bis hinauf ins Allgäu. Da war durch den späteren Weihbischof Seiler, durch den Martin Boos, den Pfarrer Feneberg, eine Erweckungsbewegung unter katholischen Priestern entstanden. Die gelitten haben darunter, dass immer bloß gepredigt wird, das muss man tun, um Gott zu gefallen, das muss man unternehmen, man muss aktiv, wie heute oft in Predigten, was wir alles tun müssen. Und es wird nicht gepredigt, was Jesus schon längst für uns getan hat. Deshalb gibt es so wenig fröhliche Gewissen in der katholischen Christenheit. Es wird nicht gepredigt, dass Christus in uns wirken will. Der Martin Boos hat ein Buch geschrieben, Christus in uns. Das war das Anliegen dieser katholischen Erweckungsbewegung. Und die Maria Fjodorowna hat gesagt, da holst du Priester her. Als erstes kam der Ignaz Lindl, war 2 Jahre Priester an der Malteserkirche in Petersburg. Es kam eine große Erweckung in Petersburg. Hoch und nieder ist in die Kapelle geströmt, musste die Fenster aufmachen, damit die Leute von außen die Predigt hören konnten. Und dann wurde der Ignaz Lindl als Propst von Odessa ans Schwarze Meer gerufen. Später war er der Apostel der Bessarabiendeutschen. Die haben heute noch unten in Bessarabien ein großes Lindl-Denkmal. Und der Lindl hat seinen Freund Johannes Gossner, der später die Gossner-Mission gegründet hat, berühmten Mann, manche von Ihnen kennen das Herzbüchlein von Gossner, nicht? Alles das ist Einflüsse katholischer Volksfrömmigkeit hinein in die evangelische Welt. Diese berühmten Leute hat die Maria Fjodorowna durch ihren Sohn Alexander nach Petersburg kommen lassen. Bis die orthodoxen Priester sagten, jetzt hört's aber auf. Der Einfluss der Maria Fjodorowna und vom Alexander ist so groß, dass wir Sorge haben müssen um die Orthodoxie. Und der Metropolit Serapion hat sich angemeldet zum Empfang beim Zaren Alexander und hat seine Mitra, seine Kopfbedeckung, vor dem Zaren niedergelegt und hat gesagt, ich trete zurück als führender Bischof der orthodoxen Kirche, wenn nicht Gossner und Lindl sofort des Landes verwiesen werden. Und wenn nicht sofort die Bibelanstalt geschlossen wird und wenn nicht sofort der Fürst Golizin aller seiner Ämter entsetzt wird. Da war der Alexander so schwach, dass er nachgegeben hat. War der letzte große Schmerz der Mutter Maria Fjodorowna. Die Erweckungsbewegung in Petersburg wurde nach 3-4 Jahren erdrosselt. Die Bibelgesellschaft erdrosselt. Aber die Lieferung der ersten zigtausende von Bibeln ins Land hinein, war ein Samenkorn, das aufgehen konnte. Davon werden wir morgen noch einiges hören, wie Gott das benutzt hat, was damals durch die Bibelgesellschaft ausgestreut worden ist. Vielleicht ist noch zu sagen, dass der, 2 Dinge noch zu erwähnen. Einmal der Alexander der Erste war ja dann, nachdem Napoleon besiegt war, in Heilbronn und dort hat ihn die Juliane von Krüdener besucht und ihm die Idee gegeben einer heiligen Allianz, dass nach dem Sieg von Napoleon, jetzt Europa vom Geist Gottes geprägt sein soll und dass Preußen, Österreich und Russland zusammen einen Staat auf der Ebene der Gebote Gottes und der Bergpredigt gründen soll. Es geht nicht, aber der Alexander war aufgeschlossen für diese Ideen, bis dann am Widerstand von Metternich, dem führenden Politiker von Österreich, diese heilige Allianz zerbrochen ist. Aber für Sie als Baden ist wichtig, als Badener, sofern Sie aus Baden kommen, ein paar Württemberger gibt es ja auch noch und sonst noch von anderen Landen, der Hofrat Jung-Stilling hat so sehr auf den Alexander gesetzt, dass er gesagt hat, nach dem Gespenst des Napoleon und nachdem 1789 die Französische Revolution all den Ungeist über Europa gebracht hat, alle Not kommt vom Westen. Manche Pfarrer sagen es heute noch und sagen, alle Not kommt von Amerika, gell? Also so hat man mal früher gesagt, alle Not kommt vom Westen und das Heil kommt vom Osten. Alexander ist der Erzengel, den Gott uns gesandt hat, der neuen Geist über Europa bringen wird. Und deshalb hat der Jung-Stilling aufgerufen, geht nach Russland. Dort ist der Bergungsort, wenn der Bengel recht gehabt hat, dass das tausendjährige Reich beginnt, 1836, auf nach Russland. Es hat ja nicht so erfolgt, gell? Aber viele sind auf diese Parolen hereingefallen. Es gibt auch falsche, fromm und gut gemeinte Parolen. Ich will bloß deutlich machen, diese Gestalt des Alexander war in vielfacher Hinsicht des Sohnes von der Maria Fjodorowna eine Hoffnungsgestalt, die nicht halten konnte, was man sich von ihm versprochen hat. Seinen letzten Besuch 1827, bevor er dann in Taganrog verschwunden ist, war am Grab der Juliane von Grüdener auf der Krim. Aber geblieben sind die Einflüsse, dass plötzlich in Russland, wo die Maria eine große Rolle spielt, der Heiland Jesus Christus als Retter ausgerufen wurde von der Zarenfrau. Wenn niemand dich erquicken kann, so schau deinen Heiland an. Und dass in Russland die Bibel eine Bedeutung bekam und bei der zweiten großen Erweckung 1850 unter den Stundisten, davon hören wir morgen, und 1874 durch den Lord Bredstock und durch den Oberst Paschkow hat dann die Bibelbewegung eine ganz neue Renaissance, ein neues Wiederbeleben gefunden. Gott hat seine merkwürdigen Werkzeuge, einen Lavater, eine Maria Fjodorowna, einen Alexander, einen Hofrat Jung-Stilling, nicht fehlerlos. Und trotzdem kann sie Gott benutzen für seine großen Zwecke, dass sein Reich in einem Land, das für uns als ungehobelt, als barbarisch aussieht, dass er seine Geschichte machen kann. Und wenn Sie heute danach fragen, wo sind lebendige Gemeinden in unserem deutschen Vaterland, dann werden Sie im Normalfall auf russlanddeutsche Gemeinden kommen. Mein Sohn war in seiner Vikarstelle. Und da hat eine Kirchengemeinderätin gesagt, warum reden Sie denn so viel von Jesus? Genügt doch, wenn man von Gott spricht. Aber, hat sie gesagt, es ist wegen unserer Russlanddeutsche gut, dass Sie auch von Jesus sprechen. Das ist doch heilsam. Das ist eine Arznei für uns, dass um der Russlanddeutschen willen, um unserer Glaubensgeschwister willen, Jesus hochgehalten wird. Und die Maria Fjodorowna war eine, die Jesus benutzt hat, damit er bekannt gemacht wird. Darf mit Ihnen beten. Großer König Jesus, du hohe Priester, der du unsere Namen vor dem Vater nennst und den Vater erinnerst, dass er seine Barmherzigkeit uns zuwendet, gewähre doch auch jedem unter uns, dass wir ein kleines Werkzeug sein dürfen für dich und dein Wirken. Lob sei dir für alles, was du gewirkt hast, auch in dem großen Russland, auch durch große Nöte und schwere Zeiten hindurch, dass du Glauben erhalten und gestärkt hast, auch bei vielen Kriegsgefangenen dazu geführt hast, dass sie neu nach dir gefragt haben. Nun geleite du uns in diese Nacht hinein. Berge du uns in deinem Frieden. Amen.